Ich kann 3-4 Stunden pro Nacht schlafen und zum Beispiel, wenn der Angriff die ganze Nacht dauert, versuche ich später nach dem Aufwachen einen starken Kaffee zu trinken.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Schlafentzug als Kriegswaffe. Ihr habt gerade Anna gehört. Sie lebt in Kiew und erlebt ständig Luftangriffe in der Nacht. Und regelmäßig muss sie dann irgendwie durch den Tag kommen, obwohl sie nur sehr wenig geschlafen hat.
Ja, wir klären heute, was das mit den Menschen in der Ukraine macht, wenn sie immer wieder durch Bombenalarm aus dem Schlaf gerissen werden und wirklich kaum mal eine Nacht durchschlafen können. Und auch, welche Auswirkungen so ein Schlafmangel auf gesellschaftlicher Ebene haben kann.
Diese Folge ist eine Kooperation mit Unboxing News. Das ist unser täglicher Nachrichtenpodcast von Deutschlandfunk Nova. Wir klingen also heute ein wenig anders als sonst.
Genau. Bei Unboxing News hört ihr auch Ilka und viele spannende GesprächspartnerInnen.
Genau, unser Konzept bei Unboxing News ist, dass wir jeden Wochentag mit einer Person sprechen, die von einer der vielen Nachrichten, die uns jeden Tag umgeben, direkt betroffen ist. Das sind dann eben Leute wie Anna aus der Ukraine oder zum Beispiel ein Nobelpreisträger oder eine Bundestagsabgeordnete, die jetzt nach dem Ampelaus früher ihr Zeug in Berlin zusammenpacken muss.
Also hört da gerne mal rein. Ihr findet Unboxing News in der Deutschlandfunk-App und wir packen euch den Link natürlich auch in die Shownotes.
Lasst uns dann sehr gern ein Abo da, da freuen wir uns. Und jetzt hört ihr hier, wie es Anna aus Kiew geht. Unsere Korrespondentin in der Ukraine ist gleich auch zu hören. Die beschreibt, wie es anderen Menschen geht in der Ukraine, auch zum Beispiel SoldatInnen an der Front, die mit diesem ständigen Schlafmangel ja auch umgehen müssen. Und Christine ordnet das Ganze wie immer für euch ein und gibt hier ihre Expertise aus der Schlafforschung dazu.
Genau, bis gleich.
Raketenangriffe, Drohnenbeschuss und das oft jede Nacht. So erlebt es Anna.
Ja, ich heiße Anna Kostyuchenko, ich komme aus Kiew und ich bin Journalistin.
Anna und ich, wir haben schon mal miteinander gesprochen für Unboxing News. Damals hatte sie die Nacht vorher in einem U-Bahn-Schacht verbracht. Sie meinte, ich habe gerade mit ein paar Leuten, die auch hier übernachtet haben, Kaffee getrunken. Und jetzt haben wir uns verabredet, um genauer darüber zu sprechen, was der Krieg mit ihrem Schlaf macht. Ich wollte von ihr wissen, Anna, wann hast du das letzte Mal ruhig geschlafen?
Ich glaube, ich habe wie viele Leute in der Ukraine diesen Schlafmangel. Es gibt eine Form der Folter, es heißt Schlafentzug. Ja? Und ich glaube, die Russen versuchen hier anzuwenden. Also zum Beispiel, ich kann 3-4 Stunden pro Nacht schlafen, das ist zu wenig. Und zum Beispiel, wenn der Angriff die ganze Nacht dauert, versuche ich später 20 Minuten zu dösen während des Tages und nach dem Aufwachen einen starken Kaffee zu trinken. Und das hilft für eine gewisse Zeit, munter zu werden.
3-4 Stunden schläfst du manchmal nur pro Nacht?
Ja, aber nicht jede Nacht. Ja. Ja. Und wenn es passiert, dann natürlich, es kann laut sein. Und wenn du aufgewachsen bist, es ist nicht leicht, wieder zu schlafen. Das kann so sein.
Mhm. Jetzt geht das natürlich schon eine ziemlich lange Zeit so. Was merkst du, was das mit deinen Tagen macht?
Es gibt ein schönes Zitat, egal was passiert, steh auf, zieh dich an und gib niemals auf. Und ich halte mich zu diesem Zitat und mache weiter mit meinem Tag.
Mhm. Als wir vor einiger Zeit miteinander gesprochen haben, da hast du erzählt, dass du manchmal im U-Bahn-Schacht schläfst, wegen der Angriffe, die in der Nacht kommen mit anderen Menschen aus Kiew. Wie bereitest du dich darauf vor?
Heutzutage, wir haben die Winter und ich brauche mehr Zeit, um Winterkleidung anzuziehen und es ist kalt. Ich gehe nicht mehr in die U-Bahn, sondern gehe ich in den Flur, um mich nach der 2-Wände-Regel zu schützen. Das bedeutet, dass mindestens 2 Wände zwischen dir und der Gefahr sein sollten. Die erste Wand wird wahrscheinlich durch den Einschlag zerstört, während die zweite Wand Trümmer abfängt. Aber das mache ich nur, wenn es Raketenangriff ist. Wir haben die sozialen Mediengruppen. Zum Beispiel ertönt zuerst die Sirene, dann ich schaue im Telegram-Kanal nach, was genau unterwegs ist. Raketen oder Drohnen. Und wenn es Drohnen sind, dann bleibe ich zu Hause oder schlafe ich weiter.
Nimm uns mal mit in so einen Moment, wenn du dann sagst, okay, ich muss jetzt aber den Schlafplatz wechseln. Was machst du dann?
Ich habe einen Schlafsack, um dort zu schlafen. Es ist immer in meinem Flur. Und ich gehe dort und schlafe weiter, wenn es nicht so laut draußen ist.
Das heißt, du ziehst dann mitten in der Nacht um in den Flur?
Ja, genau.
Würdest du sagen, dass du kriegsmüde bist?
Nein, es ist gefährlich so zu sagen. Zum Beispiel, ich lebe im Vergleich und ich bin gerade aus dem Donbass zurückgekehrt, wo ich mit Soldaten gesprochen habe und sie sind auf jeden Fall müde und es ist schwer für sie, aber sie haben ihre Motivation nicht verloren. Wozu soll ich meine Motivation verloren? Also wir alle arbeiten weiter.
Wie geht's denn deinen Freunden und deiner Familie? Ist das für euch oft Thema, der Schlafmangel?
Es ist ein Thema. Zum Beispiel führten die Russen einen massiven Angriff auf Kiew. Das war Freitag und jeden Freitag wir haben unsere morgendlichen Online-Meetings mit Kollegen. Diese Meetings haben wir abgesagt, weil die Beschüsse so intensiv waren und meine Kollegen haben sehr wenig geschlafen und ja, wir haben es so entschieden. Und manche Familien gehen sogar in der Winter in der U-Bahn und ja, es ist ein Thema, wir besprechen das, aber ich glaube, wir auch versuchen es mit Humor zu besprechen und wir können nichts tun hier, wir können nur uns stärken, wie wir können, ja, und weiter leben, weitermachen, was wir machen.
Ja, ich finde das total faszinierend, dass du das so sagen kannst, weil ich würde mir so denken, du träumst doch bestimmt davon, mal so richtig auszuschlafen, oder? Also mal so eine ganz ruhige Nacht zu haben.
Also, wenn ich soll wählen zwischen zum Beispiel meine Freiheit und diese übergehende Unbequemlichkeiten, dann natürlich wähle ich Freiheit.
Anna hat ein Foto aus ihrem Flur geschickt. Schlafsack, Isomatte, warme Schuhe, alles steht da bereit. Sie hat sich an diesen Dauerausnahmezustand also irgendwie gewöhnt. Unsere Korrespondentin Andrea Beer berichtet für uns aus der Ukraine und sie sagt, es geht da vielen so wie Anna. Die russischen Angriffe, die haben in den letzten Wochen zugenommen.
Praktisch jede Nacht gibt es russische Angriffe mit Drohnen, mit Raketen und nahe der Front, eben noch zusätzlich mit Artillerie oder diese schrecklichen Gleitbomben. Und es gibt ja auch inzwischen sehr viele und sehr lange andauernde russische Drohnenangriffe. Und je nachdem, wo man wohnt und es dort eben abgeschossen wird, weil dort möglicherweise die ukrainische Flugabwehr steht, dann sieht man auch die Kämpfe im Himmel. Das beobachten viele dann nachts und sagen, ja, letzte Nacht bin ich wieder da gestanden und habe mir alles angeschaut.
Das trifft nicht nur die Menschen in Kiew oder in den Gebieten direkt an der Front.
In ukrainischen Gebieten, die an Russland grenzen und wo keine Frontlinie verläuft, ist es nicht unbedingt ruhiger. Zum Beispiel Sumy im Nordosten, dieses Gebiet. Es wird oft und heftig von Russland aus angegriffen. Oder nehmen wir Kharkiv, die Region im Osten. Da finden die Menschen nicht nur keinen Schlaf, sie sind so nah an der Grenze, dass sie nicht mal eine Minute Zeit haben, um Schutz zu suchen bei einem Angriff. Das heißt, ein Einschlag kann vor dem Luftalarm sein. Dann sind die Sirenen laut. Durchdringend. Auch das raubt den Leuten den Schlaf, genau wie die Warn-App auf den Handys.
Die ukrainische Regierung hat das erkannt und reagiert.
Es gibt Broschüren, es gibt Tipps. Es gibt sehr, sehr viele Psychologinnen und Psychologen, die sich damit beschäftigen. Auch das Gesundheitsministerium veröffentlicht immer wieder zu diesem Thema Sachen. Und zwar sowohl für Soldaten als auch für Zivilisten.
PsychologInnen versuchen gerade den SoldatInnen Tipps zu geben.
Sie schlafen an der Front mit einer Waffe auf dem Boden unter Umständen. Sie sind müde. Sie haben den ganzen Tag gekämpft. Sie haben vielleicht eine Nachtschicht gehabt, irgendwo an einer Stellung. Und deswegen sagen Psychologen, okay, versucht euch ein Bild von Sicherheit zu überlegen. Etwas, das mit Frieden assoziiert wird.
Die SoldatInnen, die sollen also irgendwie versuchen, sich selbst ein sicheres Gefühl zu schaffen. So in Gedanken, damit sie wenigstens ein bisschen schlafen können. Für die Zivilbevölkerung gibt's auch Tipps.
Oft gibt es auch den Rat, nicht immer auf das Handy zu starren, sich nicht ständig davon ablenken zu lassen. Und ganz oft kommt auch der Rat, man soll das Handy in den Nachtmodus stellen, um irgendwie ein Gefühl der Entspannung hervorrufen zu können. Es gibt auch Menschen, die Urlaub machen, weil sie sagen, es bringt ja nichts, zusammenzubrechen. Ich brauche die Kraft. Und oft sagen sie dann, oh, haben wir gut geschlafen, als wir zum Beispiel in Bulgarien waren oder Montenegro, wo viele hinfahren.
Wie krank macht dieser Schlafmangel die Ukrainerinnen und Ukrainer langfristig? Ihr wisst, wer das beantworten kann? Schlafforscherin Dr. Christine Blume. Christine, lass uns erstmal über die Situation von Anna in Kiew sprechen. Sie schläft manchmal nur 3 bis 4 Stunden pro Nacht. Wie reagiert der Körper darauf?
Also 3 bis 4 Stunden, das ist für die meisten Menschen natürlich viel zu wenig. Und selbst wenn es nur jetzt um eine einzelne Nacht geht oder gehen würde, dann fühlt man sich natürlich am nächsten Tag groggy, ist nicht so leistungsfähig, vielleicht auch reizbarer oder niedergeschlagen. Aber bei Anna ist es ja so, dass es wahrscheinlich einfach nicht bei dieser einzelnen Nacht bleibt, sondern sie kann sich eben auch in den darauf folgenden Nächten nicht erholen, nicht wieder ausreichend schlafen. Und dann verstärken sich diese Effekte einfach.
Ja, genau. Sie beschreibt auch, dass selbst wenn sie mal mehr schläft, sie ständig beim Schlafen unterbrochen wird. Also wenn zum Beispiel Luftalarm zu hören ist, dann checkt sie direkt ihre Chatgruppen und überlegt dann, je nachdem, was für eine Art von Alarm das ist, je nachdem, was für eine Art von Angriff jetzt kommt, ob sie in den Flur mit Doppelwänden umzieht. Wie belastend ist denn das, wenn wir in so einer ständigen Bereitschaftshaltung schlafen? Also es kann immer was sein. Das ist ja auch eine Art von Todesangst irgendwie für Sie. Ne?
Ja, ja. Also einerseits bedeuten diese ständigen Unterbrechungen des Schlafs natürlich, dass der Schlaf weniger erholsam ist. Auch weil man immer wieder erneut einschlafen muss. Und ich kann mir vorstellen, das ist in so einer Situation oft gar nicht einfach, weil, wie du sagst, es ist ja sehr bedrohlich. Und andererseits verändert auch diese ständige Reaktionsbereitschaft den Schlaf. Und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich auch ein Alarm kommt. Das zeigen Studien. Also allein dieses Wissen, wenn ein Alarm kommt, dann muss ich was tun. Das reicht aus, um den Schlaf zu verändern. Und da zeigen Studien eben, dass Menschen in solchen Nächten öfter aufwachen und auch insgesamt mehr wach im Bett liegen in so einer Nacht.
Dieser ständige Stress, also nicht nur in der Nacht, sondern auch über Tag, kann der denn eigentlich eine Insomnie, also eine Schlafstörung, begünstigen?
Ja, ganz bestimmt. Allerdings würde man jetzt, wenn man sich den Fall von Anna anschaut, die ja eben nicht gut oder ausreichend schlafen kann, nicht von der Insomnie sprechen. Weil bei einer Insomnie ist der Schlaf gestört, trotz dass eigentlich eine Situation da ist, in der man gut und ausreichend schlafen könnte. Bei Anna gibt es aber ja ganz offensichtliche Gründe dafür, dass sie gar nicht gut schlafen kann.
Anna sagt, sie hört dann Musik, macht Yoga, trinkt morgens einen richtig starken Kaffee. Das klingt nach Taktiken, die ihr dabei helfen, diese Situation auszuhalten.
Ja, also du sagst ganz richtig, aushalten. Also sich was Gutes tun, selbstfürsorglich sein, das ist sicher eine gute Strategie, um das irgendwie aushaltbar zu machen. Solche Rituale können auch dabei helfen, den Morgen nach einer schlimmen Kriegsnacht zu strukturieren und eben trotzdem eine Routine oder vielleicht sowas wie eine Normalität, also wenn man davon überhaupt sprechen kann, zu finden. Aber alle Strategien werden eben nicht dabei helfen, die Folgen von zu wenig Schlaf abzupuffern. Also wir können Schlafmangel nicht durch etwas anderes kompensieren als Schlaf.
Dann lass uns an der Stelle mal über die Soldatinnen und Soldaten an der Front sprechen. Die müssen teilweise mit der Waffe in der Hand schlafen. Die schlafen auch dort, wo sie kämpfen. Kann der Körper da überhaupt runterfahren oder geht das in so einer Umgebung auch überhaupt nicht mehr?
Das ist ganz klar für den Schlaf eine extreme Herausforderung. Also diese ständige Kampfbereitschaft, da haben wir wieder diese Bereitschaft, die Lebensgefahr. Ich könnte mir auch jetzt vorstellen, in den Wintermonaten Kälte und bequem ist es sicher auch nicht in Schützengräben. Wie gut aber Soldatinnen und Soldaten mit so einer Situation umgehen können, das ist sicher auch individuell. Also manche werden damit besser umgehen können und dennoch in Anführungszeichen relativ gut schlafen. Viele werden aber wohl auch kaum schlafen.
Was macht das mit der Leistungsfähigkeit und auch mit der Konzentrationsfähigkeit am Tag? Ich meine, die SoldatInnen, die schlafen dann wenig oder nicht und die kämpfen am nächsten Tag. Und da geht es am Ende um Menschenleben.
Ja, Also man muss ganz klar sagen, die Leistungsfähigkeit, die schwindet. Also man macht einfach mehr Fehler, man kann sich dann auch schlechter konzentrieren und auch schlechter komplexe Situationen erfassen und bewerten. Und das sind ja sicher alles zentrale Eigenschaften oder Fähigkeiten, die es braucht, um gut kämpfen zu können und ja im Zweifelsfall das eigene Leben oder das Leben der Kameraden auch zu sichern.
Albträume sind da ja auch ein großes Thema für manche SoldatInnen. Die stören ja auch noch zusätzlich den Schlaf.
Ja, ja. Und Albträume sind eben ein häufiges Symptom auch von einer Belastungsreaktion durch traumatische Erlebnisse, die Soldatinnen und Soldaten an der Front häufig eben erleben. Die sorgen natürlich einerseits dafür, dass der Schlaf gestört ist, weil man eben aufwacht aus diesen schrecklichen Träumen und auch häufig in starke körperliche Erregung ist. Das Herz schlägt schnell, man ist vielleicht sogar außer Atem. Und Angst erfüllt natürlich. Andererseits sorgen Albträume aber auch manchmal dafür, dass Menschen dann wirklich Angst auch vor dem Schlafen und vor diesen Träumen entwickeln und vielleicht sogar versuchen, weniger zu schlafen oder ja, das wie so ein bisschen das Einschlafen verhindern wollen, weil sie eben nicht diese schrecklichen Träume haben wollen. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass das gerade diejenigen, die an der Front kämpfen oder eben anderweitig traumatisiert sind, sehr stark belastet.
Der Angriffskrieg gegen die Ukraine geht jetzt schon über 1000 Tage. Schlafmangel über so eine lange Zeit. Wie krank macht das denn die Menschen in der Ukraine?
Also ganz viele fühlen sich sicher müde und nicht nur einfach müde, sondern erschöpft und ausgelaugt. Man muss auch sagen, das Immunsystem leidet, wenn man über so eine lange Zeit nicht ausreichend und gut schläft. Man wird dann zum Beispiel anfälliger für Infekte. Langfristig steigt auch das Risiko für andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen, Bluthochdruck und so weiter. Und ganz klar auch die psychische Gesundheit, die kann leiden und sogar vielleicht unabhängig von jetzt direkten Kriegsfolgen. Die Stimmung ist gedrückter, man ist weniger optimistisch, reizbarer, ängstlicher. Und selbst so die alltäglichen Herausforderungen des Lebens, die man ja so hat, die bringen uns in so einer Situation eher aus dem Lot.
Das klingt für mich nach einer heftigen Doppelbelastung.
Auf jeden Fall, ja.
Kriegsmüde, dieser Begriff wird ja manchmal in dem Zusammenhang benutzt. Würdest du sagen, den kann man hier auch wörtlich verstehen?
Ja, auf jeden Fall.
Kann Schlafmangel denn auch taktisch als so eine Art Waffe gegen eine ganze Bevölkerung eingesetzt werden?
Ich denke schon, ja. Also neben den gesundheitlichen Auswirkungen, über die haben wir jetzt gerade gesprochen, gibt es auch zwischenmenschliche Folgen, mit denen man, glaube ich, schon so den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch untergraben kann und wo ich mir gut vorstellen kann, dass es auch ein Ziel ist. Also zum Beispiel wird die Kommunikation zwischen Menschen verändert, die wird negativer gefärbt. Anderen wird dann auch schneller die Schuld an Problemen gegeben. Man kann unausgeschlafen auch weniger gut Konflikte lösen, also es weniger gut im Kompromisse finden. Und man weiß aus Studien, dass wenn wir zu wenig schlafen, dann sind wir auch weniger hilfsbereit, weniger altruistisch und weniger empathisch. Also es gab zum Beispiel in dem Zusammenhang eine Studie, die hat gezeigt, dass Menschen nach der Zeitumstellung im Frühjahr, da verlieren wir ja eine Stunde, weniger Geld spenden. Und das ist, denke ich, schon auch was, wirklich, das kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch angreifen.
Man weiß ja auch, dass Schlafmangel sogar als Foltermethode eingesetzt wird. Was können da die schlimmsten Folgen sein?
Ja, im schlimmsten Fall könnte der Schlafmangel dem Immunsystem so zusetzen, dass ein Mensch auch dann an den indirekten Folgen sterben kann.
Christine, kann sich der Körper denn von so einer Zeit, in der Schlafmangel eigentlich ein Dauerthema ist, erholen?
Ja, also ich würde schon sagen, der Körper, der kann sich von sowas schon erholen. Also das merken ja auch wir, wenn wir mal eine Phase haben, wo wir nicht genügend schlafen und dann wieder mehr Schlaf bekommen, dann erholen wir uns schon auch relativ schnell davon wieder. Ob wir aber wieder so ganz hergestellt werden können oder doch noch irgendwas zurückbleibt an gesundheitlichen Auswirkungen, das ist natürlich schwer zu sagen.
Ich danke dir sehr.
Gerne.
Der ständige Schlafmangel, unter dem viele in der Ukraine seit über 1000 Tagen leiden, der kann also richtig krank machen. Anna versucht trotzdem durchzuhalten. Ich habe sie gefragt, was ihr Hoffnung macht.
Ah, Würde. Ich verstehe nur, dass wir sollen warten, bis wir bessere Verhandlungsposition haben alles machen, was wir können, um das zu erreichen.
Also du hältst so ein bisschen durch, ja, weil du einfach hoffst, dass die Situation sich bessert.
Ja, ja. Mhm. Und ich glaube, die Soldaten, die Menschen dort sollen entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen Verhandlungen mit dem Feind aufgenommen werden.
Das war eine Kooperation von Unboxing News und Überschlafen. Danke an beide Redaktionen, an Michael Bödecker, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher und Greta Schudeleit.
Deutschlandfunk Nova. Überschlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
An der Stelle eine wichtige Info für euren guten Schlaf. Christine und ich, wir gehen in eine kleine Winter-Weihnachtspause.
Ja, aber keine Sorge, also wir hören nicht auf.
Nein.
Nein, wir hören uns im nächsten Jahr wieder und wünschen euch in der Zwischenzeit einfach einen ganz schönen Jahresabschluss und einen guten Start ins neue Jahr 2025.
Ja, vielleicht könnt ihr die dunkle Jahreszeit für sehr viel Schlaf nutzen oder ihr hört einfach mal in die Folgen von uns rein, die es schon gibt. Die findet ihr natürlich alle in der Deutschlandfunk-App oder eben auf www.deutschlandfunknova.de. Also ihr müsst nicht ganz ohne uns auskommen.
Und ihr dürft uns auch gerne E-Mails schreiben an überschlafen@deutschlandfunknova.de, denn in die Post schauen wir sicher in der Zwischenzeit auch rein.